Nicht wollen wir dann am 10. August in der Bibelstunde mit der Johannes-Offenbarung beginnen. Und da soll es auch die Möglichkeit geben, per Zoom teilzunehmen. Wer also nicht immer so weit fahren kann und will, darf dann auch gerne von zu Hause aus teilnehmen. Da gibt es technische Möglichkeiten, die auch ein Segen sein können, auch ein großer Segen sein können, für die wir dankbar sein dürfen. Also wer den Zugang noch nicht bekommen hat, darf sich gerne bei mir melden. Dann bekommt ihr den Zugang dazu auch am 10. August um 19 Uhr. Das ist also von Mittwoch in einer Woche. Und dazu möchte ich heute die Einführung machen in die Johannes-Offenbarung. Einfach, dass man den Kontext hat und weiß, worum es geht. Das letzte Buch der Bibel ist bekanntlich nicht das einfachste in der Bibel. Und viele können damit wenig anfangen. Andere haben nur ein Buch in der Bibel, nämlich das letzte, mit dem sie sich am liebsten beschäftigen und oft sehr einseitig, beziehungsweise hört man dann gewisse Lehrer. Mir ist ein zentrales Anliegen, dass wir mündig werden, erwachsen werden, wie Paulus das in Epheser, Entschuldigung, hier steht 2,4 soll es sein, 4, 12 bis 14, betont. Gott hat Lehrer unter anderem der Gemeinde gegeben, damit alle zum Dienst ausgerüstet werden und hingelangen zur vollkommenen Mannesreife, zum erwachsenen Menschen im Glauben, auch in der Kenntnis und nicht von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen werden. Und da geht es nicht darum, dass wir wissen genau, was der sagt über die Bibel, über die Endzeit, sondern dass wir wissen, was die Bibel sagt und auch wo die Grenzen des Verständnisses sind, denn es gibt Grenzen. Und ich tue mich sehr schwer damit, darüber hinaus zu spekulieren. Wenn wir unsere Grenzen in der Bibel haben, manche Bilder sind da, wir werden sie nie in ihrer Fülle verstehen. Erst wenn wir im Himmel sind, dann. Aber sie zeigen uns den Gott, um den es hier geht. Und wir sollten dabei durchaus unseren Verstand auch gebrauchen. Gott hat uns den Verstand gegeben, damit wir ihn gebrauchen. Und das braucht manchmal ein bisschen Anstrengung, aber dazu sind wir da. Und diese Grundlage in der Erkenntnis spielt nach der Bibel eine entscheidende Grundlage im praktischen Dienst, damit wir unseren Dienst auch im Sinn der Bibel und im Segen der Bibel ausüben können. Es ist also wichtig, dass wir ein biblisches Fundament haben. Ich weise nochmals auf die Bücher hin. Johannes Offenbarung, da gibt es eine Einführung, die kann man lesen oder kann man nicht lesen, je nachdem, wie man will. Die besonders Fleißigen lesen das natürlich alles und sind dankbar und beschäftigen sich mit diesen Fragen. Und ansonsten geht es nachher darum, dass sich vor allem alttestamentliche und biblische und auch außerbiblische Paralleltexte aufzeige, damit jeder selbst diese biblischen Texte einordnen kann. Das ist mir sehr wichtig. Dass man nachher nicht sagt, das ist so, weil der Jakob das gesagt hat, sondern dass man sich selbst ein Bild machen kann im biblischen Kontext. Und dann die biblische Glaubenslehre, die manche Themen auch über die Endzeit dann ausführlich behandelt, zum Beispiel Antichrist, tausendjähriges Reich, neues Jerusalem, Neuschöpfung Gottes. Ja, hier haben wir eine Buchseite aus dem Buch hier rechts. Übrigens, wer diese Bücher noch kaufen möchte, darf sich gerne bei mir melden. Ihr bekommt sie alle zum Sonderpreis. Also in der Schweiz auf jeden Fall, da gibt es keinen Buchbindepreis. Also da kann man auch ein bisschen darunter die Bücher verkaufen und ich als Referent darf das und als Autor. Also, das ist eine Seite, die zeigt, es gibt wenige, also es gibt schon einige Kommentare von mir im Buch, aber möglichst kurz, damit die Bibel sich eben selbst auslegen kann. Noch der Hinweis auf das Buch Hermeneutik der Bibel, wo es um Prinzipien der Auslegung geht, am Schluss auch um die Johannes-Offenbarung und dann das andere Buch auf den Spuren der Apostel Paulus und Johannes in Kleinasien mit viel Hintergrundinformationen zu den sieben Orten der sieben Sendschreiben-Gemeinden. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal auch eine Einführung in die Auslegung der Offenbarung gemacht. Es lohnt sich sicher, das mal anzuhören. Es gibt dort eine ganze Reihe. Jeweils sieht, erkennt man an dem Buchtitelcover hier. Links blau gibt es eine ganze Reihe von 15 Lektionen, meine ich, sind es über Hermeneutik und Bibelauslegung. Also es lohnt sich auch da mal hineinzuhören, was gibt es für Auslegungsvarianten und was spricht dafür und vielleicht dagegen, wie sollten wir die Johannes-Offenbarung lesen. Das ist euch sicher bewusst, dass es bis heute da sehr große Unterschiede gibt, wie man die Johannes-Offenbarung liest und vor allem versteht und auslegt. Als Schlüsselverse haben wir die Verse 17 und 18, Kapitel 1 schon vorher gehört. Ich habe jetzt noch Kapitel Vers 19 dazugenommen. Jesus sagt zu Johannes, Johannes, komme gleich auf ihn zurück, der Apostel und Jünger, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, ich war tot und siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Jesus ist also der Anfang und das Ende, der das erste Wort zu sagen hat und der das letzte Wort zu sagen hat, auch über den Tod. Auch über den Tod. Der Tod wird dann vorbei sein. Er hat den Schlüssel eröffnet und niemand tut zu. Und dann Vers 19, schreibe, was du gesehen hast, was ist und was nach diesem geschehen wird. Kapitel 1 lesen wir vor allem, was Johannes gesehen hat. Kapitel 2 und 3, die sieben Sendschreiben, was ist. Und ab Kapitel 4 lesen wir dann schwerpunktmäßig, was danach geschehen wird. Wird ausdrücklich gesagt. Kapitel 4, Johannes steigt im Geist in den Himmel hinauf und schaut dann die Dinge, die danach passieren sollen. Steht dort wiederholt, nach diesem oder nach diesen Dingen. Manche denken dann, dass hier die Entrückung stattfindet. Darauf gibt es aber im Text selbst keinen einzigen Hinweis. Mir soll es ja recht sein, wenn da die Entrückung stattfindet, aber im ganzen Text von der Offenbarung gibt es darauf keinen einzigen Hinweis und meines Erachtens auch keinen in der ganzen Bibel, dass hier die Entrückung stattfindet. Vielmehr geht es da auch unter anderem um die Leiden der Gläubigen in der großen Trübsalzeit. Sie sind also noch auf Erden und die Hochzeit des Lammes wird erst viel später angekündigt und ausgeführt. Manche haben, ich mache das jetzt sehr kurz, wir werden uns später noch, so Gott will, mit einzelnen Themen beschäftigen, wo wir das eine oder das andere vertiefen. Manche haben so ihre Probleme und es ist nicht ganz einfach zu sagen, wie die Johannes-Offenbarung chronologisch aufgebaut ist. Das heißt, wie die Ereignisse chronologisch gedacht sind, in welcher Abfolge sie geschehen sollen. Ich meine, es ist deutlich, dass eine bestimmte Chronologie der Ereignisse vorhanden ist. Also es gibt die Rekapitulationstheorie, das heißt, alles sind nur ständig Wiederholungen vom Gleichen, nur mit anderen Worten, bis hin zum tausendjährigen Reich. Das ist also eine Wiederholung dessen, was vorher gesagt wird, nur mit anderen Worten. Ich denke, es gibt klar eine gewisse Abfolge der Ereignisse. Aber wir müssen beachten, dass die Offenbarung immer wieder mal zurückblickt und vorausblickt. Und einen solchen Ausblick haben wir schon sehr deutlich in Kapitel 7. Johannes sieht zuerst die 144.000 Versiegelten aus den 12 Stämmen Israels. Die spielen dann Kapitel 14 wiederum eine Rolle, die 144.000. Und sieht dann die Schar der Erlösten vor dem Thron Gottes. Also es ist deutlich ein Ausblick in die Zukunft hinein, wenn schon alle Erlösten vor dem Thron Gottes stehen. Und kommt dann wieder zurück auf die gegenwärtigen oder endzeitlichen Ereignisse. Und dann haben wir wiederum einen Exkurs weiter in Kapitel 12. Kapitel 11, ab Vers 15, dort wird ausgeführt, was geschieht, wenn die siebte Posaune ertönt. Und ich bin überzeugt, dass diese siebte Posaune identisch ist mit der letzten Posaune, von der Paulus spricht, von der Posaune, von der Jesus spricht, im Zusammenhang mit seiner Wiederkunft, mit seiner sichtbaren Wiederkunft. Denn Jesus sagt, alle werden den Menschensohn sehen auf den Wolken, und er wird seine Engel aussenden mit Posaunenschall. Also immer wieder diese Posaune, und das ist offensichtlich die letzte Posaune der Offenbarung. Also wir können davon ausgehen, dass mit der siebten Posaune die Entrückung und die Wiederkunft Jesu stattfindet. Und dann haben wir in Kapitel 12 und 13 einen Rückblick auf die Zeit vorher, sogar bis zur Geburt Jesu. Und dann die Zeit des Antichristus, des Tieres. Das Tier wird in Kapitel 11, 7 zum ersten Mal kurz erwähnt und dann weiter ausgeführt in Kapitel 13. Und dann knüpft Kapitel 14 an Kapitel 11, Vers 15 bis 19 an. Jesus, das Lamm, steht auf dem Ölberg, nicht auf dem Ölberg, auf dem Berg Zion. Er ist also schon wiedergekommen. Und führt dann die Zornschalengerichte aus, nach seiner Wiederkunft offensichtlich. Und dann haben wir in Kapitel 17 und 18 wiederum einen Rückblick. Der Fall der Hure Babylons wird mit Kapitel 14 angesprochen. Babylon ist gefallen mit der Wiederkunft Jesu. Und was vor dem Fall war, vor der Wiederkunft Jesu, also das wird in Kapitel 17, 18 ausgeführt, die Hure Babylons, wie sie Hurerei treibt und so weiter. Und Kapitel 19 wird dann anknüpfend daran die Hochzeit des Lammes angekündigt. Die Hochzeit des Lammes, wir werden, so Gott will, später darüber sprechen, es geht hier um das neue Jerusalem und ich denke auch um das irdische Jerusalem. Die Braut ist also nicht die Gemeinde Jesu. Das war mir lange nicht so bewusst. Die Braut wird sogar schon Kapitel 19 von den Heiligen unterschieden. Sie wird geschmückt mit dem Leinen der Heiligen. Das ist also nicht gleich mit den Gläubigen. Und es wird nachher gesagt, das neue Jerusalem ist die Braut des Lammes. Also Jesus kommt wieder, zuerst zum irdischen Jerusalem und dann kommt das himmlische Jerusalem herab. Das neue Jerusalem, von dem meines Erachtens schon Hesekiel 40 bis 48 die Rede ist. Wir haben dann im Anschluss an die Wiederkunft Jesu die Bindung des Drachen, des Widersachers Gottes, des endzeitlichen Widersachers Gottes und dann 1000 Jahre Friedensherrschaft. Sehr schön, manche denken ja, Satan sei jetzt schon gebunden, er ist besiegt, noch nicht gebunden. Frieden haben wir bis heute nicht, aber wenn Jesus wiederkommt, dann gibt es weltweiten Frieden und danach das letzte Gericht und dann der neue Himmel und die neue Erde, die völlige Neuschöpfung Gottes. Wir wollen uns ganz kurz an dieser Stelle mit der Verfasserschaft beschäftigen. Wer ist der Verfasser? Ich mache das jetzt wirklich sehr kurz. Das Selbstzeugnis Johannes, Viermal steht der Name Johannes. Es ist kein anonymes Buch, auch kein pseudonymes Buch, also nicht unter einem falschen Namen, sondern unter dem Namen Johannes. Und dieser Johannes wird in der alten Kirche sehr deutlich identifiziert, sehr einheitlich insgesamt, mit späteren Ausnahmen. Johannes, ein Zebedäus-Sohn, der Bruder von Jakobus, ein Schüler und Jünger und Apostel Jesu. Er ist wahrscheinlich der Jüngste gewesen von den Jüngern Jesu, schätze ich mal. Er hat gelebt bis in die Zeit von Kaiser Trajan. Trajan war ab 98 bis 117 Kaiser. Also bis in die Zeit von 100 nach Christus hat er gelebt. Also sehr alt geworden, wirklich. Vielleicht war er 20, als er Jesus gefolgt ist. Das heißt, er muss über 90 gewesen sein am Schluss. Für damalige Zeit sicher nicht jung. Johannes bezeugt: Ich, euer Bruder und Mitgenosse in den Bedrängnissen und der Königsherrschaft und dem Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Patmos wird hier genannt. Johannes war verbannt worden auf die Insel Patmos. Das geschah damals unter Domitian wiederholt, dass Leute dorthin verbannt wurden, also Verbrecher. Johannes wird hier als Verbrecher identifiziert, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses Jesu willen. Wir werden noch später sehen, dass diese zwei Aspekte eine wichtige Rolle für die Bewahrung der Gläubigen spielen. Das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu und das Blut Jesu damit verbunden. Eine wichtige Rolle für die Bewahrung der Gläubigen in der Zeit. Eusebius, der mochte die Offenbarung irgendwie nicht so richtig wegen der Lehre vom zukünftigen tausendjährigen Reich. Er hat dann wie Augustinus das alles in die damalige Zeit projiziert. Er wirkte um 300, 310, schrieb er seine Kirchengeschichte, die in vieler Hinsicht eine sehr gute Quelle für uns alle ist bis heute. Es lohnt sich mal, die zu lesen. Aber er hat die Johannes-Offenbarung dann mit anderen einzelnen Autoren der damaligen Zeit, vor allem Dionysius, am Ende des 3. Jahrhunderts, einem anderen Johannes zugeschrieben. Und ist dann aber sehr inkonsequent und bestätigt ihn direkt, dass der Apostel Johannes war, der die Offenbarung geschrieben hat, denn er sagt ausdrücklich, der Apostel und Evangelist Johannes, das heißt, der das Evangelium Johannes geschrieben hat, er war verbannt worden auf die Insel Patmos. Also bestätigt Eusebius auch indirekt das, was er direkt verwirft, nämlich, dass der Apostel Johannes die Offenbarung geschaut hat. Und wir wissen aus der alten Kirchengeschichte, dass Johannes eben bis in die Zeit von Kaiser Trajan im Raum von Ephesus und der Provinz Kleinasia, also Kleinasien im Westen, wirkte und offensichtlich auch sehr alt geworden ist, sodass das Gerede herumging, er werde überhaupt nicht sterben, so lesen wir das im Johannes 21 am Schluss. Justin, der Märtyrer, er ist in Samaria geboren, also in Israel, wahrscheinlich so um 70 nach Christus. Und er schreibt ganz klar vom Apostel Christi, von Johannes, der die Offenbarung geschaut hat. Und er spricht von einer ersten Auferstehung der Gläubigen vor der tausendjährigen Friedensherrschaft. Das ist die einheitliche Sicht überhaupt insgesamt im 2. Jahrhundert, dass die Friedensherrschaft Jesu Christi auf dieser Erde sein werde nach der Wiederkunft Jesu. Das wird auch falsch dargestellt. Das ist die einheitliche, verbreitete Sicht der Schüler vom Apostel Johannes und der Schüler vom Apostel Johannes. Wie ein Irenäus zum Beispiel. Er war selbst nicht ein Schüler vom Apostel Johannes, aber er war ein Schüler vom Polycarp. Und Polycarp war ein Schüler vom Apostel Johannes. Und Papias, der hier erwähnt wird vorher von Eusebius, er war ein Schüler vom Apostel Johannes und Bischof von Hierapolis, also 180 Kilometer von Ephesus in den Osten, auch in der Provinz Asia, unweit 12 Kilometer von Laodicea entfernt. Also das Zeugnis ist sehr deutlich, Johannes wurde im letzten Jahr von Kaiser Domitian auf die Insel Patmos verbannt. Domitian war Kaiser von 81 bis 96. Das heißt, Johannes wurde verbannt im Jahr 95, 96 und wurde dann unter Nerva freigelassen. Nerva war 2 Jahre Kaiser zwischen Domitian und Trajan, 96 bis 98. Die Empfängergemeinden, das sind die 7 Gemeinden, also es gab mehr Gemeinden als nur 7 in Kleinasien, in der Provinz Asia. Wenn hier Asia steht, ist immer die Provinz Asia gemeint. Also die ganz große Provinz, römische Provinz im Südwesten der Türkei mit Hauptsitz in Ephesus, lange war das Pergamon. Pergamon war immer noch ein gewisses Zentrum, aber Ephesus war dann Hauptsitz geworden unter Augustus in der ersten Zeit. Also die 7 Gemeinden, und an die sind zuerst die 7 Sendschreiben gerichtet. Ich denke, die Zahl 7 steht hier nicht nur für 7 ausgewählte Gemeinden zuerst schon, die werden auch ganz konkret in ihrer geschichtlichen Situation angesprochen, dann aber auch für die Gesamtheit aller Christen. Also insofern sind auch wir angesprochen. Wir schauen uns die gleich an. Patmos, leider ein bisschen dunkel, ganz unten links. Auf der Karte sieht man Patmos, wo Johannes damals war und das alles geschaut hat. Dann sieht man hier Ephesus, da, also hier Patmos, hier Ephesus, nicht Ephesus, Milet, das sind etwa 65 Kilometer. Und von hier bis Ephesus sind 70 Kilometer und Ephesus ist der erste Ort der 7 Sendschreiben. Die erste Liebe haben sie verlassen. Kurzes Kennzeichen, dann haben wir Smyrna, arm und doch reich, und sie sind da, wo die Synagoge Satans ist. Also es gibt Juden, die, Johannes sagt, sie sind keine echten Juden. Und da spricht er von der Synagoge Satans. Und dann haben wir oben Pergamon. Pergamon, der, die Prophetin Isabel spielt dort eine wichtige Rolle mit ihrer Verführung zur Hurerei. Und der Thron Satans ist dort. Der Thron Satans. Wir schauen uns das noch kurz an. Wieso? Wahrscheinlich. Dann haben wir es. Thyatira, Entschuldigung, das war Biliam dort bei Pergamon, der Thron Satans, und dann Thyatira, die Prophetin Isabel und der Liebe, die Liebe und der Dienst, Diakonie wird betont. Dann haben wir Sardes, wird als nicht vollkommen, als völlig erfunden. Dann haben wir Philadelphia, eine geöffnete Tür und wiederum die Synagoge Satans und als letztes Laodicea. Hierapolis wäre hier und Kolossä hier. Da haben wir also Laodicea, 180 Kilometer von Ephesus entfernt, Meandertal entlang in Richtung Osten. Reich und doch arm, lauwarm, weder kalt noch warm. Ephesus war die größte Stadt mit rund 200.000 Einwohner, drittgrößte Stadt neben dem syrischen Antiochia im Römischen Reich, also neben Rom und Alexandria natürlich, kamen dann syrisches Antiochia, wahrscheinlich war Ephesus leicht größer, mit rund 200.000 Einwohner, dann Smyrna und Pergamon mit 180.000 Einwohner, dann Sardes mit wahrscheinlich knapp 100.000 Einwohner, Thyatira und Philadelphia ist mir nicht so bekannt, wenn man dort auch, das sind heute mitten in der modernen Ortschaft, liegen einzelne Trümmer, aber man findet nicht viel in diesen zwei Ortschaften. Und dann, also Sardes zwischen 50 und 100.000 und Laodicea auch mit 100.000. Das sind viel größere Orte als die in Griechenland. Korinth mit etwa 100.000, also so groß wie Laodicea, halb so groß wie Ephesus, muss man sich mal vorstellen. War wirklich ein großes Zentrum damals. Und es waren größtenteils Griechen, die irgendwann ausgewandert sind. Ionia waren das, die in Ephesus wohnten zum Beispiel. Kurz zu den Orten, hier haben wir Ephesus, das obere Ephesus, das war die Führungsschicht. Und dort finden wir den Domitian-Tempel. Neben dem Krankenhaus, was wir hier sehen, ist das Krankenhaus im Hintergrund und der Domitian-Tempel. Hier das riesige Bild von Domitian, 9 Meter groß, als Kaisergott wird er verherrlicht. Das Bild findet man im Museum von Ephesus heute. Also diese Statue, die war insgesamt 9 Meter groß, einen riesigen Kopf. Also über 1 Meter groß, allein nur der Kopf, muss man sich vorstellen. Da wird er richtig als Gott dargestellt. Domitian war es, der in Rom diesen Platz hier eingerichtet hat für die griechischen Spiele, beziehungsweise Spiele für die griechischen Götter wurden hier durchgeführt. Und gerade in Kleinasien wurde Domitian sehr stark als Gott verherrlicht. Gerade da, wo die Empfängergemeinden sind. Wir sehen hier Vespasian, also vor Domitian, und rechts die Göttin Roma, die zuerst in Kleinasien verehrt wurde, so viel wir wissen, die Göttin Roma auf den 7 Hügeln beziehungsweise auf den 7 Bergen. Rom wurde genannt die 7-Berge-Stadt. Und das ist eine deutliche Anknüpfung in Offenbarung 17, Vers 9. Die Stadt auf den 7 Bergen beziehungsweise Hügel, je nachdem, wie wir übersetzen mögen. Es gibt einen Text von Martial, die im Namen der Stadt Roma bettelt um die Rückkehr Domitians. Domitian ist also verreist und diese Martial bittet dann im Namen von Rom: Morgenstern, bringe den Tag, komm bald und lass uns nicht bangen. Roma bettelt darum, dass ihr der Cäsar, der Kaiser, erscheine. Woran erinnert das? Natürlich an den Schluss der Johannes-Offenbarung, der Morgenstern, der helle Morgenstern ist Jesus, ist nicht der Kaiser von Rom. Und wer, er kommt bald und ja, die Braut spricht, komm. Die Braut Jesus spricht, komm. Also da gibt es unverkennbare Parallelen. Aber die Offenbarung zeigt uns wiederholt, indirekt, verschlüsselt gewissermaßen, aber doch am Schluss sehr deutlich, der eigentliche Herr der ganzen Welt, das ist nicht der Kaiser von Rom, sondern Jesus Christus. Und das ist ein wichtiger Schlüssel, wenn nicht der Schlüssel zur Johannes-Offenbarung. Jesus, der tot war und der lebendig ist, also kein verstorbener Kaiser und kein Sohn von einem verstorbenen Kaiser, sondern der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist der Herrscher, der helle Morgenstern. Hier haben wir eine Münze aus der Zeit von Domitian, links seine Frau, rechts der verstorbene Sohn, aus der Frühzeit wahrscheinlich von Kaiser Domitian, mit der Inschrift, der göttliche Cäsar, Sohn des Imperators Domitian. Das heißt, er wird hier schon als kleiner Sohn vergöttlicht und das heißt, Kaiser Domitian wurde nicht erst nach seinem Tod vergöttlicht, sondern schon früh in seiner Regierungszeit. Und was macht dieser Sohn? Er jongliert mit 7 Sternen und er sitzt auf dem Kosmos. Und was sagt der Sohn Gottes? Der Sohn Gottes sagt, ich habe die 7 Sterne in meiner Hand und die 7 Sterne sind 7 Boten. Andere Übersetzung, sieben Engel. Angelos, griechisch, heißt Bote. Also es können himmlische Wesen sein, das können irdische Wesen sein. Die sieben Sterne wurden betrachtet als die sieben Planeten des Universums oder als die sieben Sterne, die sieben hellsten Sterne des großen Bären. Philo sagt, die weisen den Schiffern den Weg an den Hafen. Also sie orientierten sich nach den Sternen. Hier sind es aber keine Götter in der Offenbarung, auch keine Halbgötter. Sehr wahrscheinlich sind menschliche Boten gemeint, die die Gemeinden vertreten haben und die zu Johannes gesandt wurden und denen Johannes diese Botschaft mitgegeben hat. Und es ist ein sehr schönes Bild, ein sehr schönes Bild. Jesus hält sie in seiner rechten, seiner starken rechten Hand, allmächtigen Hand. Und es sind die sieben Leuchter, wahrscheinlich ist ein Leuchter mit sieben Armen gemeint, wie im Alten Testament, die siebenarmige Leuchter, Menorah. Und es sind die sieben Gemeinden. Und der Sohn Gottes sagt, ich wandle unter den sieben Leuchtern in der Gemeinde. Er wandelt in der Gemeinde. Und darum gibt es auch den radikalen Unterschied. Der Sohn Gottes, der tot war und auferstanden ist, er wandelt in seiner Gemeinde. Er ist da, auch heute Morgen. Stellen wir uns das mal vor, er ist hier. Und ich darf auf ihn hinweisen. Das ist Ephesus, die Agora, die große untere Agora, mit der Celsius-Bibliothek. Wahrscheinlich war die Schule, in der Paulus über 2 Jahre lang unterrichtete, dort neben der Celsius-Bibliothek, links davon. Sehr wahrscheinlich, ist nicht ganz sicher, es ist gar nicht sicher, aber es ist möglich. Ja, wahrscheinlich beziehungsweise sehr gut möglich. Und das Foto ist hier gemacht worden vom Theater, vom großen Theater, das in Apostelgeschichte 19 erwähnt wird. Der Kodesus-Hügel im Hintergrund, das heißt Nachtigallenhügel, und ein bisschen weiter rechts wäre das sogenannte Paulus-Gefängnis. Und da der Hafen, kein Gefängnis. Das ist Myrna, beziehungsweise heute Izmir. Man kommt schwer zu dieser antiken Agora, aber doch sehr beeindruckend, mitten in einer 4-Millionen-Stadt heute. Also, und dann sind wir in Pergamon, die Akropolis ganz oben. Man sieht nicht so viel, wenn man hier unten steht, mit dem riesigen Gymnasium, etwas rechts davon, das größte Gymnasium der Antike, das man hier gefunden hat, mit dem riesigen Zeus-Altar am Hang. Ich zeige euch das nach gerade hier hinter diesem Dionysos-Theater. Dort bei den Bäumen, da stand der riesige Zeus-Altar, der heute im Pergamon-Museum von Berlin ist. Ich war bis jetzt noch nicht dort, voraussichtlich im nächsten Jahr habe ich die Möglichkeit, dorthin zu gehen. Also, Pergamon war ich schon ein paar Mal, aber im Museum Berlin noch nicht. Dort steht dieser Zeus-Altar und vielleicht, möglicherweise, ist das eine Anknüpfung daran, wenn vom Thron Satans die Rede ist. Weil der Zeus-Altar ist gleichzeitig allen Göttern gewidmet. Nicht nur dem obersten Gott, Zeus, sondern allen Göttern. Hier haben wir eben, wie gesagt, das Dionysos-Theater, das steilste gefundene Theater der Antike. Und dann gehen wir weiter auf die andere Seite der Stadt, außerhalb der Stadt. Hier links sehen wir die Via Sacra, die heilige Straße, die um 100 nach Christus überdacht wurde, also etwa um die Zeit von der Johannes-Offenbarung war das alles Baustelle. Das zweitgrößte Heiligtum von Asklepios, Aesculap, neben Epidaurus auf dem Festland, das zweitgrößte Heiligtum. Aesculap ist der Gott des Heils. Und wir haben hier die Schlange. Sieht das vielleicht ein bisschen schlecht? Die Schlange, typisch. Ein Schlangengift wurde auch für medizinische Zwecke verwendet. Und Medizin heißt Pharmakon. Und Pharmazie, Pharmazeutik, kennen wir. Pharmakon, Eine Wurzel, die wiederholt in der Offenbarung gebraucht wird, aber nicht für Medizin, sondern für Zauberei. Und der Drache, die alte Schlange, knüpft vielleicht möglicherweise auch an diese Schlange an. Das heißt, Esculap plus Zeus, Altar, Thron Satans. Weil hier auch ja, die Heilung ja nicht rein medizinisch stattfand, sondern wirklich im Namen der Götter und aus Sicht der Bibel ist das Zauberei, was hier gemacht wurde. Also der Drache, die alte Schlange, auf Griechisch heißt die der Drache Python. Python erinnert an Dionysos, stellt auch Dionysos dar. Gewissermaßen der pythische Geist, das ist ein Schlangenwesen, ein mythisches Schlangenwesen. Ja, in Pergamon wurde ein Ausschreiben gemacht, wer den ersten Preis gewinnt. Im Jahr 9 vor Christus hat jemand gewonnen aus Pergamon, das heißt in der Provinz Kleinasien wurde diese Ausschreibung gemacht. Und diese Tafel, die in Priam zwischen Milet und Ephesus gefunden wurde, erinnert an diese Zeit, an diese Ausschreibung. Und ich lese euch diesen Text mal vor. Wenn man den Kontext nicht wüsste, dann müsste man meinen, das sei ein christlicher Text. Wer war Kaiser um 9 vor Christus? Augustus. Seit 30 beziehungsweise Alleinherrscher 27 vor Christus bis 14 nach Christus. Augustus. Dieser Tag hat der Welt ein anderes Gesicht gegeben. Sie wäre verloren, wenn nicht in seiner Geburt für alle Menschen die Rettung aufgestrahlt wäre. Endlich ist die Zeit vorbei, dass man es bereuen müsste, geboren zu sein. Zum Heil, zur Rettung der Welt ist dieser Mensch mit solchen Gaben erfüllt, dass er uns und den kommenden Geschlechtern als Retter gesandt ist. Jede Feindseligkeit hat nun ein Ende. Alles wird er herrlich machen. Die Hoffnungen der Väter, das erinnert an die jüdischen Väter, sind erfüllt. Unmöglich, also 9 vor Christus. Jesus ist sehr wahrscheinlich im Jahr 7 vor Christus geboren. 2 Jahre später, 9 vor Christus, unmöglich, dass je ein Größerer kommen könnte. Sein Geburtstag hat der Welt das Evangelium, die frohe Botschaft beschert, das oder die sich mit seinem Namen verbindet. Mit seiner Geburt beginnt eine neue Zeitrechnung. Oh. In keinem anderen ist das Heil, die Rettung, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie sollen gerettet werden, außer im Namen Jesus. Sagt einige Jahre später Petrus, Apostelgeschichte 4,12. Also unglaublich. Aber die Menschen waren damals realistisch genug, um zu wissen, der Kaiser enttäuscht uns auch. Er enttäuscht uns wiederholt. Und das haben sie getan. Und darum waren viele so offen für das echte Evangelium, für Jesus Christus. Gehen wir weiter nach Thyatira, dort sehen wir die kleinere antike Agora. Agora heißt auf Römisch Forum, ist nicht genau das gleiche, aber fast. Also ein Platz, ein öffentlicher Platz mit Markthäusern herum. Und natürlich mit viel Stoff. Wir kennen ja Lydia aus, die Purpurhändlerin aus Thyatira. Also bekannt im Museum neben der Agora. Und dann sehen wir in Sardes. Nicht als vollkommen, als völlig erfunden, die riesige Synagoge. Hier, später wurde darauf die Kirche gebaut, die riesige Synagoge neben diesem Gymnasium, direkt neben der Handelsstraße, zwischen Handelsstraße und Gymnasium, haben wir diese riesige Synagoge, die größte gefundene Synagoge der Antike. Also, und wenn wir da durch die Handelsstraße gehen, gerade nebenan, dann sehen wir Jakob, der Älteste der Synagoge und so weiter. Farbenhandel, und so weiter. Also alles dort notiert. Die Inschriften hat man dort gefunden. Nicht mein Farbenhandel, nicht? Sonst hätte William bei mir einkaufen können, als er sein Zimmer neu macht, jetzt vor ein paar Wochen. Und das ist der Artemis-Tempel weiter im Süden und die Akropolis von Sardes. In Philadelphia sieht man kaum was aus der Antike. Es war ein Erdbebengebiet. Du hast eine kleine Kraft, heißt es in der Offenbarung. Aber ich habe dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand wird sie zutun. Das ist die Botschaft von Jesus. Das ist eine Kirche aus dem 4. und 5. Jahrhundert. Und wir fahren weiter von Philadelphia in Richtung Laodicea und kommen dann Laodicea an. Das letzte Sendschreiben, also es ist diese Reihenfolge auch, eine sehr reiche Stadt. Die wurde wie Kolosseum 63 nach Christus zerstört und sie haben jegliche römische Hilfe abgelehnt, sagten, wir bauen die Stadt selbst wieder auf. Und sie haben das im Nu geschafft offensichtlich. In Offenbarung 3 wird sie als reich bezeichnet und sie war sehr reich. Auch die Christen waren offenbar reich, aber in Wirklichkeit heißt, du bist arm. Du bist arm, du bist lauwarm. Weder kalt noch warm. Übrigens, letztes Jahr haben wir eine Serie gemacht. Das heißt, hier wurde eine Serie gemacht über die Sendschreiben. Es lohnt sich sicher mal nachzuhören auf dem YouTube-Kanal der Gemeinde. Unter dem großen Dach, befinden sich die Überreste einer Kirche aus der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts. Das ist die Rekonstruktion dieser Kirche und die Kirche zeigt auch, dass die Gemeinde sicher nicht arm war. Ein Taufbecken findet man in dieser Kirche. Das große Theater auf der nordwestlichen Seite und das Theater im Norden. Ganz hinten sieht man die Kalksteinterrassen von Kolossä. Also hinter diesem weißen Fleck da hinten, da liegt Kolossä. Und wir sind hier in Laodicea. Das ist eine sehr interessanter Stein, ich habe ihn jetzt letztes Jahr dort gefunden, nachdem ich nicht wusste vorher, wo er genau steht. Das heißt, jemand hat mir ihn gezeigt, mit jüdischen Symbolen und etwas später eingekratzt das christliche Kreuz. Wir sehen hier, die Christen haben sich nicht von der jüdischen Wurzel einfach getrennt, sondern sie haben hier die Einheit gesehen. Das Judentum von Laodicea wird im Talmud als lasch bezeichnet. Lasch heißt einfach, sie sind auch offener für andere. Sehr oft heißt es das. Und ja, man ist nicht überall so umgegangen wie in Smyrna. Dort wurde Polykarp getötet, hingerichtet. Um 156 nach Christus, offenbar unter großem Beifall der jüdischen Gemeinde von dort. Ja, dann die Abfassungszeit, ganz kurz. Es ist ganz klar in der antiken Kirchengeschichte, das war das letzte Jahr von Domitian, 596. Und Staufer weist darauf hin, dass wir vieles auch besser verstehen, wenn wir beachten, in welcher gefährlicher Zeit das war. Gegen Ende der Regierung von einem Kaiser, der sich besonders hoch in den Himmel gehoben hat, nämlich Domitian. Und der in Kleinasien besonders stark verehrt wurde als Kaisergott. Ja, und wenn nicht, dann die Gefahr, einen Kopf kleiner zu werden. Schwerpunkte der Botschaft, noch letzter Punkt, es geht heute ein bisschen länger, deswegen war die Einführung auch kürzer. Einfach wichtig ist, dass wir einen Überblick bekommen, sonst kann man es ja in Ruhe nochmals nachhören. Ich habe schon mal hier über Jesus in der Johannes-Offenbarung gesprochen. Diese Predigt findet man auf dem YouTube-Kanal der Gemeinde, auch bei mir privat. Deswegen ganz kurz an dieser Stelle, Jesus ist A und O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. In Offenbarung 22 am Schluss haben wir sogar alle drei Bezeichnungen in einem Vers. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Das sind Bezeichnungen, die wir besonders von Jesaja her kennen für Gott. Jesus ist gleich Gott. Und er ist der Anfang der Schöpfung. Mit anderen Worten, er ist der Urgrund der Schöpfung. Arche heißt im Griechischen Urgrund. Nicht in dem Sinn, dass er zuerst geschaffen worden ist, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas das gerne verstehen wollen, sondern Jesus ist der Urgrund, der Schöpfer. Und Johannes kann hier deutlich auch Johannes 1 voraussetzen. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und durch dasselbe ist alles geworden, was geworden ist. Durch Jesus Christus. Lesen wir auch in Kolosser 1,16. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Wäre er geschaffen worden, hätte er sich selbst geschaffen. Und ihm gehört, wie dem Vater, die ganze Anbetung. Die sieben Geister werden genannt. Dann können wir denken, ja, hat Gott dann sieben Geister? Die sieben Geister sind sieben Augen. Und es ist deutlich eine Anlehnung an Zacharia, auch die zwei Leuchter von Offenbarung 11. Das ist deutlich eine Anlehnung an Zacharia 4. Zacharia 4, Vers 10, es sind die sieben Augen Gottes, die die ganze Welt durchwandern, auch uns durchleuchten. Keine Angst. Jesus sagt Johannes, hab keine Angst, denn ich bin bei dir. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Also er hat sieben Augen, das heißt, er sieht vollkommen. Dafür stehen hier die sieben Augen. Die Zahl sieben wird wiederholt genannt. Die Zahl zwölf steht für die, auch unter anderem für die zwölf Stämme Israels. Und die Zahl 24, denke ich, steht hier, die 24 Ältesten, für die zwölf Stämme und für die zwölf Apostel. Das heißt, altes Bundesvolk, neues Bundesvolk bilden eine Einheit. Das ist die Sicht der Johannes-Offenbarung. Das Blut Jesu spielt eine wichtige Rolle, das Blut des Lammes. Das Lamm wird 29 Mal genannt. Das Blut des Bundes ist die Grundlage für das endzeitliche Gericht. Der Tod Jesu und die Auferstehung ist die Grundlage für das endzeitliche Gericht. Und daran wird auch klar, lebt jemand in diesem Bund? Das heißt, mit anderen Worten, hat er die innere Erneuerung und die Vergebung durch Jesus angenommen, kommt er nicht ins Gericht. Der Tempel spielt eine wichtige Rolle, das Zelt Gottes bei den Menschen, das Wort Zelten erscheint wiederholt, es erscheint sonst noch im Johannes 1,14, wo es wörtlich heißt, das Wort, das Gott war oder ist, es wurde Fleisch, Mensch und zeltete unter uns. Und in Zukunft kommt das Zelt Gottes zu den Menschen und er wird unter ihnen zelten. Wie Jesus ja jetzt schon unter uns zeltet, jetzt in der Gemeinde wandelt, er ist da, jetzt noch unsichtbar, dann sichtbar. Dann schließen, Schlüssel auftun, werden wiederholt genannt. Die Anbetung und der Gesang. Anbetung spielt eine große Rolle. Anbeten heißt nicht durch Singen Gott verherrlichen, sondern heißt wirklich niederfallen auf das Angesicht. Und in der Mishna wird beschrieben, wie oft die Juden das getan haben. 13 Mal, meine ich, sind sie niedergefallen im Tempel, 13 Mal nacheinander, um Gott anzubeten. Und danach singen sie. Das steht in Offenbarung 5 zum Beispiel. Also zuerst wird angebetet und dann wird gesungen. Dann stehen sie auf natürlich und singen. Der Allmächtige spielt eine große Rolle. Gott, der Herr, der Allmächtige, in Anlehnung an Zacharia, wo der Allmächtige eine Übersetzung ist ins Griechische von Jahwe Zebaoth. Zebaoth heißt Heere, Kriegsheere, Heerscharen. Besonders in Zacharia 8. erscheint dieser Ausdruck in 23 Versen 18 Mal. Lies mal das Kapitel zu Hause in Ruhe, Zacharia 8. Das ist derjenige, der in der Offenbarung spricht, der in Zacharia 8 spricht. Jahwe Zebaoth, Jesus ist derjenige, der das Erlösungswerk zum Ziel führt. Das Raubtier, das Tier heißt wörtlich Therion, Raubtier, spielt eine Rolle. Auch er hat einen Thron, aber vor allem ist der Thron Gottes und der Thron des Lammes. Es gibt nicht einen Thron Gottes und einen Thron des Lammes. Es gibt nur einen einzigen Thron Gottes und des Lammes. Also das Lamm gehört zu Gott und ist Teil der Gottheit. Es gibt nur einen Gott. Die 1000 Jahre spielen eine wichtige Rolle, der Feuersee, der zweite Tod. Darüber werden wir uns später, so Gott will, noch weiter unterhalten bzw. darüber sprechen. Der Herrscherstab spielt eine große Rolle. Jesus ist der Herrscher in Anlehnung an Psalm 2. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, heißt dort, ich habe dich als Sohn adoptiert, weil zuerst David angesprochen wird. Ich habe dich als König eingesetzt. Und Jesus ist mit seiner Auferstehung, mit seiner Himmelfahrt als König eingesetzt worden. Als Sohn Gottes bestätigt worden. Römer 1, 3 und 4. Und mit ihm herrschen wir jetzt schon und noch viel mehr, wenn Jesus wiedergekommen ist. Mit ihm herrschen wir jetzt, nicht indem wir Kaiser sind, sondern indem wir über das Böse herrschen, vor allem in uns, wenn das Böse uns besiegen will. Das ist der erste Herrschaftsbereich, das ist mein Ich. Wir wollen natürlich lieber über die Welt herrschen, als über unser Ich. Das ist klar. Ja, es ist wichtig, überwinden werden wir nur durch das Wort Gottes und durch das Blut Jesu und durch das Zeugnis Jesu. Das wird wiederholt betont. Deswegen war Johannes auf der Insel Patmos und deswegen werden Christen verfolgt. Und wer Jesus nachfolgt, wird in irgendeiner Weise verfolgt, auch wenn wir nicht gleich hingerichtet werden. Also hat irgendwelche Nachteile in Anführungszeichen, aber wir haben natürlich viel Segen. Es ist wichtig deswegen, dass wir das Wort Gottes ernst nehmen und nicht das besser wissen wollen. Das heißt nicht, dass ich alles weiß über das Wort Gottes, dass ich alles verstehe, aber dass ich mich ihm unterordne. Denn wir lesen auch im 2. Thessalonicher 2 in dem Zusammenhang, dass diejenigen verführt werden durch den endzeitlichen Widersacher Gottes, welche verloren gehen dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zur Errettung nicht angenommen haben. Die Liebe der Wahrheit bzw. die Liebe zur Wahrheit zur Errettung haben sie nicht angenommen. Wer in der Wahrheit lebt, das ist der Wille Gottes, das Wort Gottes, das ist Jesus Christus, der bleibt bewahrt, weil Jesus Satan und Sünde besiegt hat, endgültig. Und das dann tun wird, auch beseitigen wird, wenn er wiederkommt, beziehungsweise beim letzten Gericht. Und noch ganz am Schluss, die Gemeinde von Ephesus wird kritisiert, weil sie die erste Liebe verlassen hat. Während die Gemeinde von Thyatira gelobt wird, dass sie die Werke hat und die Liebe und den Glauben und den Dienst. Dienst heißt hier Diakonia. Es ist die einzige Stelle in der ganzen Offenbarung, wo diese Wurzel vorkommt. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass viele Leute vorher, das Gildenwesen spielte eine ganz große Rolle, gerade in Thyatira. Was sind das? Sind Berufsvereine. Griechisch Phyle heißt eigentlich Stamm. Lateinisch Tribus. Und da gab es ganze Berufsvereine, aber diese Berufsvereine, die waren immer auch religiös geprägt. Und wenn jetzt jemand Christ wird, fällt er heraus, weil er da nicht mitmachen kann. Und diese Berufsvereine hatten starke diakonische Netze, sozialdiakonische Netze. Das heißt, man fiel aus dem diakonischen Bereich heraus. Und da ist die Gemeinde offenbar eingesprungen, die Gemeinde von Thyatira. Also es waren wahrscheinlich mehrheitlich auch nicht reiche Christen, aber sie haben den Dienst übernommen. Das ist ein wichtiger Aspekt und da wird hier ausdrücklich hervorgehoben. Das ist praktische Liebe, ganz praktische Liebe. Jesus warnt in seiner Endzeitrede und sagt, die Liebe wird in vielen erkalten. Ich ergänze mal, ob fromm oder nicht fromm. Das ist leider so. Und das haben wir in den letzten paar Jahren sehr stark gesehen, gerade unter Superfrommen. Dass Liebe große Mangelware war. Gerade diejenigen, die besonders Angst haben vor Verführung, zeigen mit ihrem Erscheinen, ich sag's mal so, deutlich, dass wir in der Endzeit leben, weil die Liebe erkaltet ist. Und ich hoffe sehr, dass Jesus sich unser erbarmen möge, uns die Augen auftun für das Wort Gottes, für den Gott, der sich im Wort offenbart hat. Aber dieser Gott ist Liebe. Und wer Gott erkannt hat, der lebt in der Liebe. Und je mehr wir Gott erkennen, desto mehr leben wir in seiner Liebe. Das ist, was Johannes im 1. Johannes 4 betont. Wobei der Ausdruck Gott ist Liebe nur zweimal in der Bibel vorkommt. Wo? Die Bibel ist voll davon, dass Gott die Liebe ist, aber der Ausdruck Gott ist Liebe kommt zweimal vor, nämlich im 1. Johannes 4, Vers 8 und Vers 16. Vers 8 und Vers 16. Und vorher am Anfang ist vom Antichristus die Rede. Und nachher wird die Bruderliebe oder Geschwisterliebe ausgeführt. Auch da sehen wir gewissermaßen diesen Zusammenhang. Das heißt, die Religiosität der Antichrist ist ja sehr religiös. Aber es ist eine Religiosität, die nicht zur göttlichen Liebe führt, weil sie uns weg von Gott führt, hin zur eigenen Religiosität. Und je religiöser wir sind, desto mehr ist die Bibel oft Mangelware. Wir drehen uns um unsere Religiosität, statt um den es hier wirklich geht, um den auferstandenen und wiederkommenden Jesus, beziehungsweise um den dreieinigen Gott. Ja, und damit bin ich jetzt zu Ende. Hoffe, dass ihr noch alle ein bisschen Kraft habt für das Schlusslied, aber zuerst wollen wir beten. Herr Jesus Christus, dein Wort hast du offenbart und du offenbarst es uns heute. Vor allem hast du dich selbst nicht verschont, sondern hast dich hingegeben am Kreuz und bist auferstanden. Du lebst und du bist der eigentliche, ja, der Gott aller Götter und der König aller Könige, der eigentliche Herr der Welt, der es wirklich ist. Keine irdischen Kaiser, keine Könige. Und ich danke dir, dass wir diese Gewissheit haben dürfen. Schenk du Gnade, dass wir tiefer in dein Wort hineindringen dürfen, auch in dein Wesen, um dich zu erkennen, um zu dir hinzuwachsen. Amen. Wir singen ein Schlusslied. Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn. 353 im großen Buch. 353 im großen Buch, nimm du mich ganz hin. Thank you. ja, wie können wir besser antworten als mit so einem Lied? Und ich hoffe, dass es für uns alle von Herzen gekommen ist. Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn. Lass alle sehen, dass ich ganz dein. Lade ein, aufzustehen für den Schlusssegen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und